Ich erlaube niemandem, meinem Kind seinen Selbstwert zu nehmen.
Ich hatte so eine Panik, in die Schule zu gehen.
Das staatliche Schulsystem ist für manche Kinder gut und die kommen da gut durch und die können da gut lernen. Und für manche Kinder ist es die absolute Hölle. Und wenn ich merke, ein Kind geht morgens mit Bauchweh in die Schule.
Ich weiß noch, mein Englischlehrer hat immer gesagt, Laura, das ist eine Beton-5 in Englisch.
Das ist halt so traurig, weil eben immer noch viele Lehrkräfte meinen, zu wissen, was mal aus jemandem werden wird. Yeah. Und wichtig ist eigentlich, dass ich mich für diesen Fehler nicht schäme und nicht aus dem Fehler schließe, ich bin irgendwie nicht schlau oder zu dumm oder kann das einfach nicht. Weil ein Fehler kann man wirklich einfach sehen als ein kleines Schild, was aufpoppt und sagt, hier kann man was lernen. Und wenn schon mal jedes Kind wüsste, für die Mathearbeit lernen heißt nicht mir alles nochmal anschauen, sondern heißt, diese 10 Methoden gemacht zu haben, dann verspreche ich, wäre der Ausgang dann im Endeffekt auch in der Note ein ganz, ganz anderer. Ich kann alles lernen, ich brauche nur Zeit, Übung und die richtige Strategie. Und so kann ich für jedes Kind und jeder für sich das perfekte Rezept zusammenstellen, wie er oder sie gut lernt.
Hallo, liebe Caroline. So Hallo. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Es hat jetzt lange gedauert, bis wir es geschafft haben, uns hier.
Ich glaube, anderthalb Jahre,
wo wir hin und her Termine geschoben haben. Und heute ist der große Tag, wo es bei uns beiden passt. Also so schön. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ich freue mich wahnsinnig über den Frühling. Ich habe letztens so ein Zitat gelesen, so der Frühling kommt immer zur rechten Zeit und das, ich habe dieses Jahr wirklich das Gefühl, kommt genau zur rechten Zeit.
Was schenkt dir der Frühling gerade?
Ach, ich habe einen Garten. Ich habe in dieser Netflix-Doku, jetzt habe ich so einen coolen Satz gehört, der war so, if you want to be happy for a year, get married. If you want to be happy for 10 years, get a dog. Mhm. And if you want to be happy for life, plant a garden. Mhm. Und ich habe wir sind umgezogen und deswegen, ich lege gerade wieder einen ganz neuen Garten an und es macht mir so Freude. Also wirklich, bei mir stimmt das so, dieses Gardening is Therapy. Ich merke das so krass, dass ich, egal wie ich mich fühle, und dann gehe ich raus in den Garten und nach einer Stunde geht's mir blendend.
Ja. Kann ich so zu 1000% nachvollziehen. Ich hatte gestern auch so einen Tag, ich war so erschöpft noch, weil ich krank war und bin dann abends noch mal raus in den Garten, habe meine ganzen Wassersprenger neu angeschlossen und alles Mögliche ready gemacht und habe mich danach so viel besser gefühlt. Also so richtig, außer in dieser Abendsonne, wenn es dann so einfach diese frische Luft. Und ich habe tatsächlich mal einen Bericht darüber gelesen und ich fand das so spannend, dass sozusagen in der Erde ein Stoff ist, wenn wir das an die Hände bekommen quasi, dass wir dann Serotonin und genau Oxytocin
das,
ausschütten.
Genau, das wollte
quasi
ich gerade sagen, ja. Und dass wohl auch der Geruch von Erde so wahnsinnig wichtig ist für uns und ist ja eigentlich auch naheliegend. Ja. Ne? Also die ersten Supermärkte gab es, glaube ich, so um 1960. Und bis dahin hatten alle Menschen irgendwie auf eine Art einen Garten. Alles frisches Obst und Gemüse kam aus einem Garten, entweder bei sich oder bei Freunden. Das war so Teil des Lebens. Und jetzt sagen Leute, sie können nicht mal Salat anpflanzen. So. Ja, also wir haben da auch, glaube ich, viel Wissen verloren.
Ja, total.
Und ich habe überhaupt kein Wissen. Also ich stümper mich da so Jahr vor Jahr voran. Und es wird aber langsam besser.
Das ist so schön, oder? Also redest du auch mit deinem Garten?
Ja, ja. Also ich komme mir mal ein bisschen komisch dabei vor.
Ist völlig aber normal. Kann ich dich beruhigen?
Aber ich habe einfach jetzt so oft immer gelesen, dass man das wirklich machen soll und dass es wirklich gut tut. Und ich rede jetzt vielleicht auch nicht laut mit den Blumen unbedingt, aber es ist wirklich so, dass ich auch meine Pflanze streichle und sage, oh, wie schön. Ich hatte zum Beispiel jetzt so einen riesen Pott Salbei, wo ich dachte, der ist sicher tot, das wird nichts mehr. Und der ist so krass gekommen. Und dann habe ich gestern meinen Salbei gestreichelt und gesagt, danke, dass du wieder da bist.
Ja, aber ich habe auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Pflanzen das verstehen. Also das ist so.
Es gibt ja auch Studien darüber, genau.
Ja. Ja. Garten. Wir können noch mal eine ganz eigene Garten-Podcast-Folge machen, finde ich. Weil das wirklich für mich auch gerade tatsächlich so ein Thema ist, was mich auch so erfüllt und wo ich auch gestern wirklich gedacht habe, so, ich möchte so viel mehr darüber wissen und lernen und ja, einfach, wir haben hier auch ganz alte Bäume im Garten und so und dieses, ne, einfach, ja, auch als wir hier eingezogen sind damals, ich bin zu jedem Baum gegangen, wir haben uns vorgestellt, wir haben gesagt, so, wir wohnen jetzt hier und haben wirklich so zu jedem Baum auch so total die Beziehung im Garten, ja. Dein großes Thema ist ja, oder ich glaube, dein großes Thema, da kannst du gerne auch nochmal sagen, manchmal ist ja die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung auch nochmal eine andere, aber so von außen betrachtet ist dein großes Thema ja Bildung und Lernen. Und ich finde das so spannend, weil ich rückblickend, wenn ich auch auf meine Schulzeit schaue, wie wir gelernt haben zu lernen, ja, eigentlich ja nämlich gar nicht, sondern also es gibt ja nie diese Metaebene oder also jedenfalls bei mir gab es nie die Metaebene, wie lerne ich eigentlich, sondern du musstest halt irgendwie selber zuschauen, dass du es irgendwie in deinen Kopf reinbekommst, durch stupides Auswendiglernen am besten. Wie bist du, also ist es auch, würdest du auch sagen, das ist dein Thema, wie kann man leichter lernen, wie kann man den Druck rausnehmen beim Lernen, sowohl als Erwachsener als auch bei unseren Kindern? Oder wie würdest du sagen, was ist deine Berufung, was ist dein Calling?
Ja, also was du gesagt hast, unterschreibe ich sofort. Es gibt in einigen Schulen und gab es auch damals schon, gab es mal dann so einen Projekttag Lernen oder es gab es mal irgendwie anders angesprochen. Damals war das aber sehr, sehr begrenzt. Also da ging es dann maximal um diese Lerntypen. Welcher Lerntyp bin ich? Und das ist zum Beispiel heute völlig überholt. Also es gibt gar keine Lerntypen. Insofern hat man da wirklich als Kind und Jugendlicher nicht viel darüber gelernt. Und es gibt heute schon Lehrkräfte, die da sensibler für geworden sind, aber einfach sehr, sehr viele auch nicht. Und ich würde sagen, es ist im Großen und Ganzen immer noch so, dass Jugendliche sagen, ich weiß gar nicht, wie ich lernen soll. Und das ist schade, weil wir haben ganz, ganz viel Forschung dazu, wie Menschen gut lernen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit jemand gut lernt. Und was ganz schade ist, dass die Schule nicht auf diese Bedingungen einzahlt. Also das fängt bei totalen Basics an. Also wenn wir uns nicht bewegt haben, dann können wir nicht lernen. Also wenn wir innerlich sozusagen noch nicht ausgelastet sind, können wir nicht lernen. Und wenn wir auf diese Bedingungen einzahlen würden, dann würde es bedeuten, dass in der Schule die erste Stunde Sport ist. Und zwar jeden Tag. So. Das würde bedeuten, dass in der Schule, in den Pausen sich bewegt wird. Und man nicht irgendwie rumsitzt und schlimmerweise vielleicht noch aufs Handy schaut, sondern dass sich da bewegt wird, weil das so wichtig ist. Wir würden wissen, dass es ganz, ganz schlecht für die Konzentration ist, wenn wir so Sugar Highs and Lows haben. Heißt, wir würden allen Kindern sagen, Zucker ist ganz, ganz schlecht für dich, für deinen Körper, aber wirklich auch für deine Konzentration. De facto gibt es Schulkiosks, die sind voll mit Zucker, gibt es Getränkeautomaten voll mit gezuckerten Getränken. Das heißt, was dem Lernen förderlich ist, wird in der Schule nicht gelebt. So, das sind jetzt mal totale Basics. Dann kann man dann natürlich viel, viel tiefer einsteigen, indem man wirklich lernt, okay, welche Faktoren brauche ich zum Lernen? Und die sind wiederum total individuell. Ja? Also es gibt Menschen, die brauchen wirklich einen komplett leeren Schreibtisch, Stille, keine äußerliche Ablenkung.
Das bin ich.
Das bist du, okay. Ja,
total.
Und ich zum Beispiel, ich kann inmitten von Chaos auf Boden die tollsten Dinge machen. Es ist mir völlig egal, wie es drumherum aussieht. Ich kann auch Geräusche komplett ausblenden, höre dann nichts mehr, sehe nichts mehr. Und wenn wir darauf einzahlen würden, dann würden wir auch in der Schule unterschiedliche Lernorte schaffen. Das heißt, es gäbe so einen Ort, wo sich so ein Kind zurückziehen kann, der vielleicht von allen Seiten auch umschlossen ist, wo der vielleicht mit Filz ausgekleidet ist, damit der Geräusche dämpft. Und andererseits würde man einem anderen Kind erlauben, ja, du darfst auf dem Bauch liegend am Boden lernen. Und das nächste Kind darf vielleicht erstmal noch 3 Runden ums Schulhaus rennen, bevor es mit seiner Aufgabe anfängt. So, das sind jetzt mal so diese äußerlichen Begebenheiten. Dann wissen ganz viele Leute nicht, wie dann Lernen wirklich ganz konkret geht. Also die lesen sich einfach was durch und dann lesen sie es nochmal durch. Vielleicht unterstreichen sie was Und sie denken, das ist Lernen. Und das ist tatsächlich nicht Lernen.
Was ist Lernen?
Also, das ist ein passives Aufnehmen. Und das ist der erste Schritt. Aber danach müssen noch ganz viele Schritte kommen, bis ich etwas kann. Und ganz viele denken eben, mit diesem mehrfachen Durchlesen ist es getan. Und nur die allerwenigsten Menschen können durch Lesen lernen. Das sind die sogenannten mit dem fotografischen Gedächtnis. Ich mag das Wort auch nicht so, weil es auch so nicht stimmt. Im Endeffekt lesen die nämlich auch und wiederholen es gleichzeitig für sich. Und da kommt der entscheidende Faktor, nämlich das aktive Reproduzieren. Das heißt, ich muss es selbst wiedergeben und das auf verschiedene Arten und Weisen, bis ich es kann. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, okay, kann ich es selber runterschreiben aus dem Kopf? Dann kann ich es jemand anderem erklären. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich es überhaupt nicht gelernt. Und dann bin ich in der Lage, es auf eine Aufgabe anzuwenden. Deswegen sage ich immer, das Testen ist das Wichtigste. So Leute, keine Angst vor Tests. Ich bin zwar gegen dieses ständige Benoten, aber ich bin absolut für Tests, weil dadurch lernst du wirklich, wenn du in der Testsituation gefragt wirst, dann merkst du, kann ich es oder kann ich es nicht. Und dahingehend kann man dann eben viele tolle Lernmethoden machen, die dann auch wirklich funktionieren. Und wenn schon mal jedes Kind wüsste, für die Mathearbeit lernen heißt nicht mir alles nochmal anschauen, sondern heißt, diese 10 Methoden gemacht zu haben, dann verspreche ich, wäre der Ausgang dann im Endeffekt auch in der Note ein ganz, ganz anderer.
Also es ist wirklich das aktive Tun, das aktive Selbstanwenden, das richtige Üben quasi ist Lernen und nicht das Lesen davon.
Genau.
Macht total Sinn, ja. Ich glaube, ich habe das zum Teil immer automatisch, also wenn ich jetzt gerade für mich überlege, wie habe ich gelernt früher, oder wie lerne ich auch immer noch? Ich mache ja selber auch immer Ausbildung. Deswegen, ich glaube auch alles, was wir hier gerade besprechen, ist ja nicht nur für unsere Kinder, sondern es ist ja wirklich auch, und das finde ich so spannend. Ich habe vor ein paar Tagen eine andere Studie gelesen, wo es darum ging, was sind die Hauptbedingungen, um im Alter kein Alzheimer oder demenzkrank zu werden. Also wie kann man sich selber sozusagen dabei unterstützen? Und der erste Hauptpunkt war ständiges Lernen. Also wirklich ständig, ob es jetzt ein Musikinstrument ist, zu lernen, eine neue Sprache zu lernen, eine neue Fähigkeit zu lernen, was über den Gartenpflanzen zu lernen. Aber wirklich dieses ständige neue Lernen. Und der zweite Punkt war eine pflanzliche Ernährung. Und der dritte Punkt war Bewegung natürlich. Also ne, sozusagen Sport. Dann gab es noch 2, 3 andere Punkte, die habe ich jetzt gerade vergessen, wo es, ich glaube ja, nochmal um bestimmte Ernährungsstoffe, die der Körper irgendwie braucht, die das Gehirn braucht. Aber ich fand das eben auch so spannend, dieses, und deswegen auch für alle, die gerade zuhören, wenn wir über Lernen sprechen, sprechen wir nicht nur darüber, wie können unsere Kinder gut lernen, sondern auch wirklich dieses, sich selber auch immer wieder auf den Standpunkt zu stellen, selber Neues lernen zu wollen und neugierig zu bleiben und auch sich selber immer, finde ich, wieder herauszufordern, was Neues zu lernen.
Also ich gebe das auch immer allen Eltern, mit denen ich arbeite, als allergrößten Rat, weil wenn sie selber was lernen, dann können sie sich viel besser in ihre Kinder hineinversetzen, die ja die ganze Zeit was Neues lernen müssen und das ist schwer. Und wenn wir mit einem Kind zusammen lernen und das versteht das nicht, dann kann man ja manchmal echt verzweifeln, vor allem weil ja gerade so Grundschule, man guckt es an und denkt sich so, oh, das ist so einfach. Warum verstehst du das denn nicht?
Na, fürs Kind, das ist das erste Mal,
exakt,
ne?
Das
ist
das. Und viele haben das zwar vergessen.
Ja.
Also ganz viele haben das vergessen und denken sich so, wieso dreht der immer den Buchstaben um? Ist doch nicht so schwer, sich das zu merken, wie rum der geschrieben wird. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man selber konstant neue Dinge lernt, damit man da drin bleibt. Und das Zweite, warum das so wichtig ist, ist, dass Kinder sehen müssen, auch Erwachsene machen Fehler. Und ich rede in meiner Arbeit immer ganz viel über Fehler, weil ich eben glaube, dass Fehler sozusagen unser riesiges, ungenütztes Potenzial sind. In der Schule werden ja Fehler bestraft, im Endeffekt durch schlechte Noten. Da ist immer die Idee, ich möchte zur Fehlerfreiheit kommen. Aber tatsächlich ist echtes Lernen, ist jeden Tag bessere Fehler zu machen, aber weiter Fehler zu machen, weil ich immer wieder Neues lerne. Und wenn ich was Neues lerne, dann mache ich automatisch Fehler. Das heißt, Fehler sind eigentlich ein Zeichen, dass ich gerade was Neues lerne. Wie cool. Wer keine Fehler macht, lernt auch nichts Neues. Wenn jetzt aber unsere Kinder von lauter Erwachsenen umgeben sind, die keine Fehler machen, dann denken sie, aha, es kommt irgendwann dieser Idealzustand in meinem Leben, auf den ich hinarbeite, wo ich keinen Fehler mehr mache. Dabei stimmt das nicht. Und alle erfolgreichen Menschen, die sich eben konstant weiterentwickeln, werden sagen, nope, mache jeden Tag Fehler, weil probiere auch jeden Tag neue Dinge aus, überlege mir neue Sachen, neue Ansätze und so weiter und so fort. Und das führt zu Fehlern. Und wichtig ist eigentlich, dass ich mich für diesen Fehler nicht schäme und nicht aus dem Fehler schließe, ich bin irgendwie nicht schlau oder zu dumm oder kann das einfach nicht. Weil ein Fehler kann man wirklich einfach sehen als ein kleines Schild, was aufpoppt und sagt, hier kann man was lernen, hier kann man was lernen. Und so versuche ich das Kindern mitzuteilen, dass sie wirklich, du hast da einen Fehler gemacht und wenn es nur ein Rechtschreibfehler ist, kann man nur sagen, okay, entweder es war ein echter Fehler, weil du hast diese Regel nicht parat. Du hast vergessen, dass es diese Regel gibt, wie die geht. Dann ist es jetzt eine Einladung für uns, diese Regel zu wiederholen. Und dann können wir heute Abend sagen, mega cool, durch den Fehler haben wir das wiederholt und jetzt kannst du es besser. Oder es war eine Frage der Konzentration. Und auch dann können wir sagen, okay, warum konnte ich mich gerade nicht konzentrieren? War es der falsche Zeitpunkt? Müssen wir XYZ vorher machen, damit ich konzentriert genug bin, damit mir diese sogenannten Flüchtigkeitsfehler jetzt weniger passieren?
Wie findet man heraus? Also erstmal, absolut, kann ich total unterschreiben. Also auch wenn ich überlege als Unternehmerin, wie viel Fehler ich jeden Tag gemacht habe, auch immer noch mache. Also jeder, der
und
selber
wo die
schon
dich
mal
aber hingebracht haben.
Ja,
ja?
Ja, klar.
Also
ja.
Ich meine,
ja.
Ich kenne dich auch schon 10 Jahre oder so, wie du mal angefangen hast. Und ich meine, jetzt sitze ich hier in so einem crazy professionellen Studio, ja. Jede einzelne dieser Entwicklungen
ja.
War fehlerbehaftet.
Voll,
ja?
Absolut. Ja.
100 Pro.
Ja.
Und
ja.
Stell dir mal vor, du hättest Angst gehabt, Fehler zu machen.
Ja, das wird, dann wären wir nicht hier.
Dann
weiter.
Wären wir einfach nicht
nee.
Hier.
Ja.
Und ganz viele Menschen bleiben ganz weit hinter ihrem Potenzial zurück und eben auch in der Schule, weil sie dabei gebracht bekommen, wenn ich da drin schlecht bin, dann bin ich da drin einfach schlecht. Also auch ganz viele Eltern reproduzieren das dann bei ihren Kindern, indem sie sagen, ach, Mathe konnte ich auch nie oder nee, unsere Familie ist nicht sehr sprachbegabt. Das sind wirklich sehr, sehr schädliche Sätze, weil die haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber sie werden dann zur Wirklichkeit, weil ich natürlich, wenn ich sage, nee, meine Familie nicht sprachbegabt, werde ich mir nie Mühe geben, werde ich nie was draus machen. Und deswegen lade ich immer Leute ein, mal wirklich zu überlegen und zu reflektieren, ob das wirklich stimmt oder ob sie in ihrer gesamten Lebenserfahrung schon mal erlebt haben, dass sie in was nicht gut waren und dann hat sich vielleicht nur der Lehrer verändert und plötzlich wurden sie gut. Aha, also war es doch nicht die Sache, sondern es war der Zugang. Und deswegen sage ich auch immer, ich kann alles lernen, ich brauche nur Zeit, Übung und die richtige Strategie. Und die richtige Strategie ist zum Beispiel auch der richtige Lehrer, der richtige Zugang. Das kann es auch sein. Aber im Endeffekt kann ich es lernen. Und da bin ich mir ganz sicher. Heißt nicht, du musst alles lernen. Ich kann total mich zurücklehnen und sagen, in diesem Leben werde ich kein Kfz-Mechaniker mehr. Bin gerne bereit, viele 1.000 Euro in der Autowerkstatt zu lassen, weil ich mich nicht mit diesem Thema beschäftigen möchte. Aber de facto könnten du und ich Kfz-Mechaniker werden.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht
stelle ich mir sogar.
Bist du sogar ganz in
nee, ich, also ja, nee, voll. Also total. Ich, also für alle, die gerade auch zuhören und wo man innerlich so merkt, so, oh, ich merke, ich habe ein Thema mit Fehlern. Ich merke, ich habe Angst davor, Fehler zu machen. Und ich merke, ich habe Angst davor, mich vielleicht auch da verletzlich zu machen, wenn ich Fehler mache, weil es ja in unserer Gesellschaft auch etwas ist, was eher, ich weiß nicht, es verpönt das richtige Wort, aber es ist, wir sind ja jetzt keine Fehlerkultur. sondern wir sind ja eher so eine Rechthaberkultur, würde ich sagen. Ich weiß es besser als du. Wie kann jemand, der jetzt gerade zuhört und für sich merkt, so, ich merke, ich habe selber voll das Thema mit Fehler machen und wenn die Person jetzt auch Kinder hat und ich glaube, ich übertrage das irgendwie auch auf meine Kinder, dieses, du musst das richtig machen, du musst das lernen, wodurch ja dann auch so ein Druck entsteht. Was sind die ersten Schritte, um einen neuen Zugang zu Fehlern zu bekommen und wirklich auch auf einer emotionalen Ebene keine Angst mehr davor zu haben, sondern sich fast so ein bisschen wieder darüber zu freuen und zu sagen, ja geil, Lernpotenzial.
Also was ich gerne frage ist, in was bist du gut? Laura, in was bist du gut?
Worum bin ich gut?
Muss nur eine Sache sein. Muss jetzt nicht alles sein. Einfach eine Sache, die du gut kannst.
Reiten.
Okay. Und in was bist du schlecht?
In was bin ich schlecht?
Muss auch nichts Besonderes sein.
Kochen.
Kochen, okay. So. Und ganz, ganz viele Menschen würden jetzt sagen, ich bin gut in Reiten, weil das kann ich einfach, es liegt mir einfach so. Und ich bin schlecht im Kochen, weil kann ich einfach nicht, liegt mir einfach nicht. So, das ist so der erste Gedanke, den man hat, ja. Ich zum Beispiel sage, ich bin gut in Erklären und ich bin schlecht in Musik machen, also Instrumente.
Ja, ich auch. Okay.
Und wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen und ich dich frage, wie viele Stunden in deinem Leben bist du denn schon geritten?
Sehr viele.
Sehr viele. Und wie viele Stunden in deinem Leben hast du schon gekocht?
Definitiv nicht so viele.
So. Ja. Und genauso ist bei mir. Ich habe einfach schon tausende Stunden erklärt. Und bei diesem Erklären habe ich auch ganz, ganz viele Fehler gemacht. Also ich habe das ganz oft schlecht gemacht und habe dann gemerkt, ah Mist, das hat nicht funktioniert. Habe überlegt, wie funktioniert das besser? Habe es dann anders gemacht. Und so bin ich zu einer guten Erklärerin geworden. Total, was ich dir gebe, ist zu sagen, wahrscheinlich hatte ich von Anfang an auch eine Fähigkeit oder eine besondere Motivation, die mich dahin gebracht hat. Aber im Endeffekt, I put in the work. Das ist das, was mich heute zur guten Erklärerin gemacht hat. Und wenn ich jetzt an meine Musikkarriere denke, dann war ich gezwungen, Blockflöte zu machen, obwohl ich das nicht wollte. Das heißt, von Anfang an fehlte schon mal die Motivation. Ich wollte Klavier spielen. Durfte ich aber nicht, weil wir hatten keinen Platz für ein Klavier. So. Dann hatte ich eine doofe Lehrerin und dann wurde ich da gezwungen, 3 Jahre hinzugehen und die auf dieser blöden Blockflöte zu spielen. Und dann war ich natürlich heilfroh, als das vorbei war und habe danach nie wieder ein Instrument angefasst. Das heißt, wenn ich jetzt heute mit meinen 36 Jahren sage, ich bin nicht gut in Musik, das ist eine totale Quatschaussage, weil wir wissen das gar nicht, ob ich nicht gut in Musik bin. Wenn ich auch nur ansatzweise so viel Zeit, wie ich mit Erklären verbracht habe, mit Musik verbracht hätte, dann bin ich mir sicher, dass ich wahrscheinlich ein Musikinstrument ziemlich gut spielen könnte. Und genauso weiß ich, dass du weißt, dass du gut kochen könntest, wenn du wolltest. Und deswegen sich selber das wirklich mal fragen und dann, wie gerade schon gesagt, du musst nicht gut kochen lernen. Wenn du dich entscheidest, in diesem Leben will ich es nicht mehr, dann musst du es nicht. Aber vielleicht gibt es ja eine Sache, die du eigentlich machen möchtest und dich nur nicht traust. Und da ist es wichtig, diese wirklich falschen Glauben abzulegen, dass das irgendwas damit zu tun hätte, dass du es einfach nicht kannst. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel viele, die hier zuhören, sich wünschen, sich selbstständig zu machen, sich deswegen vielleicht mehr zeigen müssten auf Social Media, sich was aufbauen wollen in diese Coaching-Richtung. Und da habe ich so einen coolen Artikel letztens gelesen von einer Frau, die ein riesiges Business aufgebaut hat. Und die hatte auch so Angst, sich zu zeigen, weil sie wusste, das wird schlecht. Ich habe noch nie einen Reel gemacht und so. Es wird einfach richtig schlecht. Und sie hatte so Angst vor dieser Scham, auch vor anderen Leuten, dass sie einfach alle Menschen, die sie kannte, blockiert hat. Auf Instagram. Blockiert. Die konnten dann nicht mit ihrem Account oder irgendeinem verwandten Account auf ihren Account. Und dann hat sie sich sicher gefühlt und dann hat sie losgelegt, weil sie wusste, keiner, der mich kennt, kann das sehen. Hat das alles aufgebaut und als es dann florierend war, hat sie Schritt für Schritt alle entblockiert.
Krass.
Erstmal die Netten, dann die weniger Netten und am Ende die Feinde in Anführungszeichen und dann so gesagt, hier Leute, 500.000 Follower, watch me. So, fand ich so eine gute Idee, weil wir das so tief drin haben, diese Angst zu scheitern und was sagen die anderen. Und die hält uns eben total zurück. Und im Endeffekt, you have to put in the work. So, du musst einfach deine paar tausend Stunden leisten in dieser Sache und dann werden deine Videos und alles wird Schritt für Schritt auch besser werden, wenn du bereit bist, es danach nochmal anzuschauen und wirklich zu gucken, was war hier der Fehler, warum ist es gut gelaufen, warum ist es nicht gut gelaufen, was kann ich besser machen.
Aus dem Grund habe ich auch ganz bewusst, es gibt so ein, zwei Videos von mir aus 2015 auf YouTube.
Die hast du extra da gelassen?
Die habe ich extra da gelassen, weil es mir auch wichtig ist, dass die Menschen
sehen, woher
auch
du
meine
kommst.
Entwicklung sehen.
Ja,
also gar nicht wegen mir, sondern für sie, weil es natürlich heute bin ich so anders vor der Kamera, weil ich mich so sicher fühle, weil ich meine 10.000 Stunden vor der Kamera schon locker runter habe.
Ich habe auch letztens von Instagram erinnert, auch einen noch auch manchmal so eine Story vor 5 Jahren oder so, habe ich auch eine Story gesehen. Das ist so schlimm. Wirklich Handy viel zu nah am Gesicht, ganz schlecht ausgeleuchtet, viel zu viel gestottert und so. Ja. Riesenunterschied.
Wie war das damals bei dir, als du dich selbstständig gemacht hast? Hattest du auch so Gedanken, nicht damit?
Ich hätte das auch mal machen sollen mit diesem Blockieren von allen Leuten. Das habe ich mich überhaupt nicht getraut. Ich finde es eine mega schlaue Idee. Ich habe es nicht gemacht und es war wirklich peinlich, weil ich habe angefangen, meinen Content zu teilen und es hat niemanden interessiert, wirklich niemanden. 13 Likes, also wirklich nothing. Und jeden Tag da gearbeitet und mein Mann hat immer kommentiert.
Oh.
Das war wirklich, und dann habe ich immer so getan, als wäre er so ein interessierter Mensch.
Oh.
Also ich habe einfach trotzdem weitergemacht, weil mir das Thema so am Herzen liegt und weil dann irgendwie doch immer irgendjemand kam, den ich nicht kannte und der dann doch vielleicht sich dafür interessiert hat. Und dann habe ich einfach Content für diese eine Person gemacht. Also ich habe nie versucht, Content zu machen, um viele Leute zu finden, sondern ich habe einfach immer Content gemacht für die, die da sind und die eine Frage hatten oder die ein Anliegen hatten. Und dann hatte ich wirklich das Glück, in Anführungszeichen, dass Corona kam und dieser 5-monatige lange, lange Lockdown, wo ja die Kinder nicht zur Schule gegangen sind. Und plötzlich wurde es interessant, wie lerne ich denn mit meinem Kind? Und dann gab es einfach einige Leute mit großen Accounts, die mich geschautortet haben und gesagt haben, hey Leute, da ist so eine Frau im Internet, die erklärt jeden Tag, wie man gut mit seinem Kind lernt, folgt der mal. Und dann, ab da wurde es dann so ein Selbstläufer. Und auch jetzt merke ich natürlich, ist das nicht mehr so, dass alle im Homeschooling sind. Das heißt natürlich, das Interesse ist auch ein anderes geworden. Und dann habe ich auch meinen Content dahingehend natürlich auch angepasst. Aber ich fand es auch schwer. Ja, ist schon schwer.
Aber ich finde es so spannend, weil ich glaube, der größte oder der einzige Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg ist, einfach nicht aufzugeben.
Ja,
also absolut. Wirklich weiterzumachen, weil irgendwann kommt dieser Hockeystick-Moment, wo dann plötzlich was passiert. Aber wenn du diese Zeit vorher nicht investiert hast, wirst du nie den Moment haben. Und die meisten, glaube ich, wollen direkt ein Reel machen, einen Post und ihre, keine Ahnung.
Ja, das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass Leute sagen so, ich habe doch jetzt ein Video gemacht. Wieso ist das jetzt nicht viral gegangen? Und deswegen erzähle ich das auch immer so. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich 1.000 Follower hatte. Ein Jahr jeden Tag posten. Weißt du, wie lang ein Jahr ist? Sehr lang. Und ich habe ja auch das, was ich poste, habe ich ja davor über 15 Jahre gelernt. Also das wäre sowieso eine Sache, die ich immer empfehlen würde. Nimm was du echt gut kannst. Was du aus deiner privaten Geschichte schon gut gelernt hast. Nicht irgendwas anfangen und dann lernen, während du es schon teilst. Also und dann dieses Durchhalten. Und meine Freundin hat mir mal so ein gutes Bild gegeben, auch ganz am Anfang von meiner Arbeit. Die hat gesagt, stell dir vor, du bist wie so ein kleiner Soldat und der schlägt sich so durchs Unterholz. Und dann muss er über so einen Stamm klettern und unter was durch. Und plötzlich wird ihm irgendwie wieder eine Grenze hingeworfen. Und dann ist was Dorniges und so. Und du musst dich da so durchkämpfen. Und das ist Unternehmer sein.
Total.
Kann ich 100% unterschreiben. Und dieses Bild habe ich seitdem auch immer vor Augen. Und ich kenne Gott sei Dank mittlerweile auch, das ist halt auch gemein, ne? Am Anfang kennt man nicht die Leute, die man bräuchte. Mittlerweile kenne ich so viele Selbstständige und rede mit denen und merke mal so, Gott, es ist überall das Gleiche. Es sieht von außen irgendwie shiny aus und von innen ist es komplettes Chaos. Aber deswegen kann man das wenigstens hier mitteilen, dass es wirklich nicht so einfach ist.
Was ich bei dir so schön finde, du bist ja auch du gehst ja mit einem Thema in die Welt und bist Unternehmerin mit einem Thema, wo man ja richtig merkt, das ist dein absolutes Herzensthema. Und das vielleicht auch für alle, die gerade zuhören. Ich glaube, manchmal begrenzen wir uns auch darin, womit wir denken, womit wir erfolgreich werden können. Dass wir denken, ich kann nur mit einem Thema erfolgreich werden, was eh super kommerziell ist. Oder ne?
Oder wenn die
ich,
Marktlücke.
Oder die eine, ich muss diese eine Nische finden.
Genau. Und das ist so ein Quatsch.
Ja,
ne? Das
ist so ein Quatsch.
Das ist so ein Quatsch.
Ja. Also ich habe bis heute keine Nische.
Ja, und vor allem, also
was heißt
es ist halt völlig egal. Ja, wie, also wir brauchen nicht 100 spirituelle Lehrer und nicht Tausende. Also es ist für jeden Platz. Und der eine, der mag dich und der möchte gerne von dir lernen. Und der andere mag jemand anderen und möchte von dem lernen. Und sich wirklich sicher zu sein. Und wenn du sagst, meine Faszination sind Hunde, dann mach ein Hundetraining. Weil ich verspreche dir, ganz egal, wie viele Hundetrainer es da draußen gibt, es wird immer Leute geben, die sich neue Hunde anschaffen. Und es wird Leute geben, die es gerne von dir lernen möchten. Und deswegen, also es gibt da so tolle Beispiele von Leuten. Also ich zum Beispiel, ich liebe auch Sallys Welt. Kennst du die?
Ja, die Köchin.
Ja, ja, genau. Mhm. Und die macht im Endeffekt totale Standardrezepte. Also die macht ja nicht Special-Rezepte. Mhm. Die macht eigentlich deutsche Küche so. Ganz normal, Sahnetorte, Auflauf. Jeder würde sagen, was ist denn daran jetzt? Nee, sie macht es so gut.
Sie macht es so toll.
Sie macht es auf ihre Art. Ja. Man guckt ihr gerne zu. Mhm. Und danach sagt man, die Lasagne mit den 10 Zutaten, die mache ich.
Mhm. Ja, mega. Total schön. Muss ich selber mal, also ich kenne sie, aber ich habe, glaube ich, noch nie von ihr ein Video gesehen.
Schau dir mal deswegen, eine Doku an. Es gibt von SWR jetzt eine Doku über sie, cool. Habe ich auf YouTube gefunden. Okay. Die ist ganz toll.
Okay.
Das ist echt beeindruckend, das zu sehen.
Ja, mega. Ja, vielleicht kommt sie mal irgendwann im Podcast. Ja. Ich glaube, es wäre auch eine spannende Gästin quasi. Wenn wir noch mal kurz zu dem Thema Fehler machen, zurückspringen. Also würdest du sagen, die Kunst ist es, sich selber auf diesen, oder was heißt die Kunst, aber es geht darum, wirklich Fehler für sich anders zu framen, dem Thema Fehler grundsätzlich eine andere Bewertung zu geben.
Wirklich zu sagen, dieses ein Fehler, aha, Chance zu lernen und nicht mehr. Kein Stoppschild, kein hier geht's nicht weiter, das kann ich nicht.
Keine Angst
davor.
Sondern
nur ein, hier muss ich was lernen.
Weil ich glaube, für die meisten, und wenn ich da auch in mich reinfühle, also wenn ich das jetzt einfach aus meiner Schulzeit betrachte, ist es dieses, da ist ganz viel Scham mit verbunden, ne? Sofort dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin dumm, wenn ich einen Fehler mache, dieses abgewertet zu werden, nicht gesehen zu werden für den Menschen, der man ist oder was vielleicht auch die eigenen Talente sind. Und ich glaube, da darf jeder dann für sich einfach diese innere Arbeit auch nochmal machen, sich davon loszulösen und zu sagen, ich bin hier, um zu lernen, ich bin hier, um zu wachsen und ich werde nicht lernen und wachsen können, wenn ich mir nicht erlaube, Fehler zu machen.
Genau, und ich liebe da wirklich Biografien sehr. Ich finde, von Biografien kann man so viel lernen, weil man muss sich nur anschauen, was für Leute wie schlecht in der Schule waren, um eigentlich für sich sagen zu müssen, okay, das hat einfach nichts zu sagen. Also Jamie Oliver hat ADHS und Legasthenie und ist der erfolgreichste Kochbuchautor der Welt. Der hat mehr Bücher verkauft als 99% aller anderen Autoren. Und er hat Legastinie.
Ja, ich glaube, ADHS ist auch eine absolute Superpower eigentlich, wenn man weiß, sie für sich nutzen zu können. Ne? Und das ist ja einfach nur, du siehst die Welt einfach anders. Und ich glaube, auch da geht es ja einfach darum zu lernen, damit umzugehen und für sich die richtigen Bedingungen schaffen zu können. Auch da, wie kann ich lernen? Wie kann ich Informationen aufnehmen? Wie kann ich mein Nervensystem beruhigen? Also ich glaube, auch vieles ist so stigmatisiert, ne? Mit irgendwie was Negativem. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns erlauben, ja, all dieses, was einem so anheftet als was vermeintlich Negatives, ich glaube, man selber darf diesen Schritt gehen und es für sich verändern in die eigene Superpowerkraft und zu sagen, okay. Also ich weiß noch, mein Englischlehrer hat immer gesagt, ich kann mich noch so genau an den erinnern, hat immer gesagt, Laura, das ist eine Beton-5 in Englisch.
Das ist so krass.
Ja.
Das ist halt so traurig, weil eben immer noch viele Lehrkräfte meinen, zu wissen, was mal aus jemandem werden wird.
Ja.
Und das ist auch das so traurig, dass wir in Deutschland und Österreich eben mit 10 Jahren schon aussortieren und entscheiden, wer kommt aufs Gymnasium und wer halt nicht. Und ja, man kann auch auf zweitem Weg Abi machen, aber im Endeffekt wird mit 10 Jahren der Bildungsweg programmiert. Und das ist eben ein falscher Glaube zu denken, weil ich da ein 10-jähriges Kind habe und das versteht nicht das, was ich ihm gerade beibringen will, weiß ich, dass das auch in der Zukunft nicht mehr so sein wird. Und wir sind damit eben alle aufgewachsen und wir müssen das überdenken. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Leute, die nicht gut in der Schule waren, die müssen laut werden und sagen so, hallo, ich war nicht gut in der Schule, ich habe das alles nicht verstanden, aber ich habe heute das und das gemacht. Und also ich hatte zum Beispiel mal einen Schüler, der war so katastrophal in der 4. Klasse. Also ich sollte mit dem dann eben für diesen Übertritt ins Gymnasium lernen. Das war nicht möglich. Der hat nichts davon verstanden. Der hat mir nicht zugehört. Der hat nicht mitgemacht. Der hat nichts verstanden. Ich war so wirklich so, ai. So, ich habe den dann noch ein paar Jahre weiter begleitet. Es war alles großes Drama. Und irgendwann hat ihn, was auch immer, gepackt. Er hat angefangen zu lernen. Hat ein super Abi gemacht. Jetzt studiert er Medizin. Überall 1,0. Das hätte ich nie gedacht. Und solche Erfahrungen muss man, glaube ich, machen und dann sich merken, ich habe keine Ahnung, was in jemand anderem steckt. Ich kann das nicht sehen. Und das Schlimmste ist, solche Aussagen dann zu treffen, das ist eine Beton-5. Weil die dann eben viele Leute zurückhält. Und das stimmt nicht. Und hättest du einen anderen Lehrer gehabt, der hätte einfach gesagt, ach, die Laura, die ist mit ihrem Kopf woanders und Englisch steht für die gerade nicht im Fokus. Und mein Job ist eher, wie schaffe ich, dass Englisch vielleicht ein bisschen mehr in ihren Fokus kommt.
Ja. Und eben keine Angst zu machen, ne? Also ich hatte so eine Panik, in die Schule zu gehen. Also es war für mich, und es ist ganz spannend, weil was du sagst, bei mir war das exakt genauso. Ich war bis zur 10. Klasse so schlecht in der Schule, habe dann mein Auslandsjahr gemacht und habe danach die Schule gewechselt und bin von so einem altsprachlichen Gymnasium auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, wo es halt viel, ich hatte dann Spanisch in der Schule und hatte BWL und habe halt ganz andere Sachen gelernt, die für mich viel pragmatischer waren und wo ich irgendwie einen ganz anderen Zugang und auch viel bessere Lehrer und habe ein richtig gutes Abi dann gemacht und habe auch dann gerne gelernt, also ne, und es hat alles verändert. Und was ich eben auch so spannend finde, da habe ich letztens erst mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, dass ich meinte, was ich so krass finde, was, wenn ich auf meine Entwicklung auch gucke, gerade als ich bin ja dann auch auf eine andere Schule gekommen zwischen der 6. und 7. Klasse, weil wir umgezogen sind und meine Eltern haben sich gerade scheiden lassen und bei uns zu Hause war alles also ich war emotional gar nicht in der Lage, überhaupt irgendwas lernen zu können. Und ich glaube Lehrer können das natürlich gar nicht wirklich abfangen und leisten. Das ist ja in dem Sinne auch überhaupt nicht ihr Job. Und dennoch denke ich, was könnte man vielleicht anders machen? Vielleicht hast du da auch eine Idee. Also wie kann man zum Beispiel Kinder auch anders unterstützen, die einfach emotional aufgrund ihrer Rahmenbedingungen, vielleicht auch sozialen Rahmenbedingungen zu Hause gar nicht in der Lage sind, sich konzentrieren zu können?
Weil ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, das erstmal mit einzuberechnen, dass nicht jedes Kind A, Unterstützung zu Hause hat, weil die Eltern die Unterstützung nicht leisten können, keine Zeit dafür haben, nicht das Wissen, kein Geld. Dann, dass da heute ein Kind eine 5 geschrieben hat, dessen Eltern vielleicht gestern Nacht bis 1 Uhr sich angeschrien haben. So, natürlich sitzt dieses Kind da jetzt gerade und schreibt eine 5. Alles andere wäre verrückt. So, und das hat nichts mit dem Kind zu tun und nicht damit, dass es faul ist oder nicht lernen wollte, sondern auch das war, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt Dinge, die verhindern Lernen. Und ganz krass ist es Wut, Trauer und Angst. Wenn diese 3 Emotionen präsent sind in einem Körper, dann kann ich nicht lernen. Das ist gut eingerichtet vom Körper so, weil Lernen ist wie so ein on top. Erstmal geht es darum,
zu überleben,
Menschen am Leben zu halten, genau. Und deswegen wünsche ich mir so, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird und dass ich so ein Kind dann halt nicht durchfallen lasse, was dann einfach nur noch mehr Probleme macht und zu noch mehr Angst, Wut, Scham und so weiter führt, sondern dass ich dahinter schaue und überlege, warum hat dieses Kind gerade Probleme? Was haben die Erwachsenen auch beigetragen? Welches Lernsetting bräuchte dieses Kind? Weil wir alle unterschiedlich lernen. Und in der Schule wird eine ganz spezielle Art des Lernens abgefragt und auch honoriert. Und wenn ich da nicht mitmachen kann, wird es wirklich schwierig. Und gleichzeitig, also eine Sache, die manche Schulen jetzt schon machen und die so leicht wäre, wäre einfach zu erlauben, dass man eine Arbeit nachschreiben darf. Es wäre so leicht. Es schreibt sowieso immer jemand nach, weil jemand gefehlt hat. Man könnte einen Raum einrichten in der Schule, der beobachtet ist von einem Lehrer und dann kann man eine Arbeit einfach nachschreiben und dann zählt einfach die bessere Note von den beiden. Niemand würde ein Zacken aus der Krone fallen. Aber alle hätten weniger Druck und Stress und Angst. So viele Kinder sind nur schlecht wegen Prüfungsangst. Ja. Nur weil sie wissen, dieses eine Mal muss ich alles ablegen. Wenn die da hingehen könnten und sagen, ich habe noch eine andere Chance, dann könnten die sich viel entspannter dahinsetzen. So viele Kinder, gerade in Mathe, schreiben die Mathearbeit genau 2-3 Wochen zu früh. Sie haben es eigentlich gerade so eben verstanden. Und jetzt müssten sie nochmal 2-3 Wochen üben und dann könnten sie es gut. Aber die Mathearbeit kommt zu früh. Wenn erlaubt wäre, nochmal 2 Wochen später zu schreiben, dann würde aus, in Brüchen, da habe ich eine 5, Brüche kann ich nicht, in der Bruchearbeit habe ich eine 3+, das kann ich ganz gut werden. Und das verändert dann wiederum deine ganze Mathe-Erfahrung der nächsten 8 Schuljahre. Genau.
Krass. Ja, super spannend. Hast du noch einen Tipp für alle, die Prüfungsangst haben, was man da machen kann aus deiner Erfahrung?
Also Prüfungsangst ist wie alle Ängste eine sehr ernstzunehmende und schwierige Konstitution. Also ich habe selber Ängste, nicht vor Prüfungen, aber vor anderen Dingen, wo andere Leute sagen, hä? Und deswegen weiß ich, wie scheiße schwer das ist, gegen echte Ängste was zu machen. Blöd ist eigentlich, wenn Ängste so zur Second Nature werden, weil man nicht schnell genug gegensteuert. Das heißt, das Erste, was ich sagen würde, beim ersten Fünkchen Prüfungsangst, sofort was machen und das nicht erst so weit kommen lassen.
Ja? Was kann man machen?
Also, erstmal wirklich dieses Lernen, sein Nervensystem zu beruhigen. Wir sind in der Lage, weißt du besser als ich, mit Atmung unser Nervensystem zu beruhigen. Ich würde unbedingt, wenn ich eine echte Prüfungsangst habe, mit jemandem auch daran arbeiten, weil da ganz oft viel tiefere Dinge dahinter stecken. Aber dass ich wirklich lerne, ich kann mich da hinsetzen und egal wie schnell mein Herz jetzt schlägt, ich kann etwas machen, um diesen Herzschlag zu beruhigen. Dann ist wirklich enorm, enorm gut lernen, dass man wirklich den Stoff perfekt beherrscht und dann auch schon mehrere Prüfungen geschrieben hat. Also man kann auch andere Leute bitten, für einen ein Prüfungssetting zu simulieren, eine ähnliche Prüfung hinzulegen, und auch ruhig streng zu sein und du hast nur noch 5 Minuten, das zu simulieren und zu merken, ah, ich kann es doch, ich bin in der Lage, das, was ich kann, abzuliefern. Und dann in der echten Prüfung, vielleicht mit einem Anker, ob es ein schöner Stein ist, ein schöner Duft ist, der mich beruhigt, mit einer Person, von der ich weiß, die steht da vor der Tür draußen, die umarmt mich gleich, die ist da, ich bin nicht alleine. Und dann aber eben auch wirklich mit Atemübungen, dann mit, ich mache jetzt die erste Aufgabe, die ganz leicht ist, dann merke ich, ich habe schon mal was zu Papier gebracht, dann diesem festen Wissen, diese Prüfung sagt nichts über mich aus, nichts über mein Leben, was aus mir werden wird, die ist nicht so groß, wie sie gerade in meinem Kopf erscheint. Und dann tatsächlich Übung und immer wieder sich dieser Situation aussetzen. Das ist das Wichtigste, dass ich nicht Prüfungen meide, weil sie mir schwer fallen, sondern ganz im Gegenteil. Mach so viele Prüfungen, wie du kannst. Und dann wirst du das auch wieder los.
Ja, voll gut. Mega spannend. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, für alle, die Kinder auch haben, was kann man, gibt es so einen Learning-Hack, den du auf jeden Fall irgendwie mitgeben würdest?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch was, wogegen ich mich so ein bisschen wehre, weil den gibt es nicht und es ist auch gut, dass es den nicht gibt, sondern das Lernen ist so eine große Sache und die braucht wirklich so einen 360-Grad-Ansatz. Und jeder Hack, den ich jetzt sage, der passt dann für manche und für andere überhaupt nicht.
Also ist der Hack dann vielleicht, das Lernen einfach super individuelles?
Und dass es darum geht, individuelles und dass es von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Und dass ich, okay, jetzt kommt der Hack, Reflexion, dass ich jeden Tag, nach jeder Hausaufgabe, nach jedem Lernen für jede Arbeit reflektiere, wie habe ich gelernt, was habe ich gelernt, warum habe ich das so gelernt, wann habe ich gelernt und wie war der Ausgang, hat es gut funktioniert. Und daraus lerne.
Okay.
Und dann merke, aha, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und das dann auch nicht mehr wiederhole. Und so kann ich für jedes Kind und jeder für sich das perfekte Rezept zusammenstellen, wie er oder sie gut lernt. Und ganz viel ausprobieren. Nicht denken, ich lerne immer mit Karteikarten, deswegen mache ich das weiter. Probier neue Sachen aus. Das Coole ist ja, es gibt jetzt ChatGPT, du kannst es ja alles fragen, du kannst dir dort alles erklären lassen. Du kannst ja dann einfach schreiben, erklär es mir, als wäre ich 5 Jahre alt und dann wird's maximal einfach.
Oder auch mach mir eine Prüfungssimulation, ne? Also stell mir 20 Fragen dazu. Ne? Man kann ja so von allen Seiten das nutzen. Hier stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe für mich gerade auch total die Erkenntnis, ich weiß noch so in der 8. Klasse, mein Papa hat dann manchmal versucht, mit mir Latein zu lernen. Und er spricht halt tatsächlich Latein, weil er auf so einer Klosterschule war. Also für ihn war das halt, ne? Er hatte seine 1000 Stunden. Ist doch klar, das ist total. Laura, das ist ein einfaches Kastensystem. Es ist doch so logisch. Niemand ein Papa. Und ich weiß noch, wie, ne? Also ich kann so sehen, gerade wie er natürlich aus seinem Modell der Welt. Für ihn war es so einfach und für ihn war es natürlich total frustrierend, nicht zu verstehen, warum seine Tochter das jetzt überhaupt nicht versteht. Und gleichzeitig mich heute so viel besser zu verstehen, dass es einfach 0,0 ist, wie mein Gehirn funktioniert, wie ich denke und ich vor allen Dingen unter Druck überhaupt nichts kann. Also ich bin so jemand, in dem Moment, wo ich Druck spüre, ist bei mir das Licht aus oben. Also dann gehe ich in Angst, in all meine Fluchtmechanismen. Und dass ich würde heute so gerne so zurück in diese Situation gehen können als Erwachsene und mich selber da rausnehmen und sagen, Laura, du brauchst
können auch
was
dieses,
ganz anderes.
Dieses Nachbemuttern eben für unser inneres Kind machen, wenn wir uns wirklich mal genau unsere Schulzeit angucken und genau überlegen.
Da gibt's viel zu tun.
Ja, was für eine Mutter was für eine Lernbegleitung hätte ich eigentlich gebraucht? Und da fallen mir auch, obwohl ich sehr gut in der Schule war, fallen mir viele Momente ein, wo ich denke so, das war schlecht für mich, das war katastrophal.
Ja.
Und Gott sei Dank fallen mir aber auch eben Momente ein von Lehrern oder anderen Eltern oder was, die richtig toll waren, wo jemand wirklich mich gesehen hat und mir richtig geholfen hat und wo dieses Glitzern dann auch kommt, wo dass es kein schöneres Gefühl gibt es auf der Welt, als wenn man was lernt und versteht, dieser Flow-Zustand, wenn man was Neues macht und es gerade kapiert hat, das ist wunderschön. Und Menschen sind nicht faul, wirklich nicht. Es gibt immer einen Grund dahinter, warum sie auf uns jetzt faul wirken. Und meistens ist es Angst vor Fehlern, nicht wissen, wo man anfangen soll, fehlende Motivation, Perfektionismus. Das sind die Gründe, die dahinter stehen.
Mega schön. Ich habe eine Frage noch aus der Community. Tabea fragt: Liebe Laura, liebe Caroline, ich habe eine 9-jährige Tochter und ich mache mir Sorgen um ihr Selbstwertgefühl. Wie kann ich meine Tochter dabei unterstützen, an sich zu glauben, auch wenn sie durch Social Media, die Medien allgemein und auch in der Schule durch das Notensystem ständig das Gefühl bekommt, nicht gut genug zu sein? Danke dir von Herzen für eine Antwort und diese Möglichkeit.
Also, wenn ich merke, dass die Schule meinem Kind nicht gut tut, im Sinne so, wie du es gerade beschrieben hast, dann würde ich mein Kind von dieser Schule runternehmen. Und das sage ich so ernst und klar, wie ich das meine. Unser Schulsystem, das staatliche Schulsystem, ist für manche Kinder gut und die kommen da gut durch und die können da gut lernen. Und für manche Kinder ist es die absolute Hölle. Und wenn ich es irgendwie schaffen kann, dann würde ich mein Kind aus diesem Schulsystem rausnehmen. Weil es gibt andere Schulen, es gibt andere Möglichkeiten. Was ich nicht machen würde, ist mein Kind Jahr für Jahr dahin schicken und es leiden lassen. Weil ja, es gibt Menschen wie du, die kommen da raus, die werden selbstständig und bauen sich was Eigenes auf. Und es gibt Menschen, die glauben von da an ihr Leben lang, dass sie dumm sind und zu nichts taugen.
Also das habe ich auch sehr, sehr lange geglaubt. Genau. Ich habe das erst in den letzten Jahren für mich aufgelöst.
Und es ist gefährlich. Und da würde ich für mein Kind kämpfen. Und wenn ich merke, ein Kind geht morgens mit Bauchweh in die Schule und ist unglücklich, würde ich nicht mitmachen. Da würde ich auch eine Stunde mein Kind zur Schule fahren, wenn die nächste gute Schule, die anders arbeitet, wo es vielleicht keine Noten gibt, wo es vielleicht keinen Druck gibt, wenn die weit weg ist, würde ich persönlich machen und würde ich auch empfehlen. Das andere, was sie angesprochen hat, ist Social Media. Ein 9-jähriges Kind hat nichts, gar nichts auf Social Media verloren. Social Media ist so gefährlich. So gefährlich. Ein Kind hat da nichts drauf verloren. Es ist ab 16 und mit gutem Grund. Es ist nicht nur so, dass auf Social Media hochgefährliche Inhalte sind, zu denen dein Kind dadurch plötzlich auf diesen Zugriff hat, ja? Wir alle haben das als Kinder nicht erlebt. Wir waren, Gott sei Dank, wurde uns allen eine Kindheit geschenkt, wo wir vielleicht versucht haben, in der Videothek ein Video auszuleihen ab 16 und dann wurde es uns nicht ausgeliehen. Das war das maximal Gefährlichste. Oder wir haben vielleicht mal um 23 Uhr Fernsehen geschaut und plötzlich lief da ein Film, wo wir gemerkt haben, uiuiui, ein bisschen harte Sexszene hier. That was it. Auf Social Media ist der gesamte menschliche Abgrund von echten Enthauptungsvideos und grauenhaften Sachen ein Klick entfernt. So, aber auch diese ganze andere Welt, eben dieses Vergleichen, dieser Perfektionismus, diese ganze Fakeness, die auf einen einströmt, die ganzen anderen Kinder, die angeblich so ein tolles, cooles, witziges Leben haben und was sie alles machen und sich mit 11 Jahren schon schminken, das sieht ja dann dieses Kind auch. Ich würde mein Kind so weit wie möglich davon entfernt halten. Es ist höchst ungesund. Es ist so designed worden. Also die Menschen, die da arbeiten, das sind die besten Psychologen der Welt, arbeiten dort und kreieren diese Apps so, dass du möglichst viel Zeit darauf verbringst. Das ist so süchtig machend, da können wir uns ja alle nicht gegen wehren. Also jeder merkt ja, wie oft er sein Handy in die Hand nimmt und sich danach fragt, hä, warum habe ich das jetzt gemacht? Wie wir völlig unbewusst auf Instagram landen, obwohl wir eigentlich gerade mit unseren Kindern was machen wollten und plötzlich sind 10 Minuten vergangen. Und wir haben einen ausgereiften präfrontalen Kortex, der vor allem reifen durfte, ohne diese Versuchung. Oh, wir haben noch an der Bushaltestelle gestanden und gewartet. Einfach gewartet. Vielleicht hatten wir einen
Discman.
Ich hatte mein Discman. Ja.
Exakt. Ja. So. Und da war dann aber auch eine CD drin.
Oder ich hatte sogar noch einen Walkman.
So, genau. Aber wir haben sehr viel Langeweile noch aushalten müssen und so weiter. Wenn ich ein Handy habe, fällt das alles weg. Und diese Impulskontrolle, dieses Langeweile aushalten, fällt weg, wenn ich ein Handy habe, weil dann kann ich das immer zücken und dann steht mir einfach die perfekte, weite Welt der Dopaminkicks zur Verfügung. Und wir können uns schon nicht dagegen wehren. Und wir haben keine Ahnung, was das bei Kindern auslöst. Wir wissen das nicht. Das ist noch gar nicht lang genug da, als dass wir irgendwie wissen könnten, zu was das später führt. Und ein Kind hat viel weniger Impulskontrolle. Das weiß ja jeder, der Kinder hat. Den sagt man 10-mal, du gehst nicht da dran und sie gehen trotzdem da dran. Weil einfach der Impuls so stark ist, es dann doch zu tun. Und das Schlimme ist, wenn ich Kindern dann Social Media verbiete und sage, du darfst es nicht, du machst es nicht, dann machen sie es auch noch heimlich. Das ist noch viel schlimmer, weil sie dann was sehen dort, wo sie merken, das war nicht gut, vielleicht ein Horrorvideo, vielleicht ein Porno. Und dann trauen sie sich nicht mal zu dir zu gehen, weil sie ja wissen, sie durften es nicht. Deswegen gib deinem Kind bitte einfach kein Smartphone. Wir müssen unsere Kinder da schützen. Diese Sachen sind nicht dafür designt worden, damit sie für unsere Kinder gut sind. Die sind nur damit dafür designt worden, dass Menschen möglichst viel Zeit damit verbringen. Ja, dieses, warum sind die kostenlos? Weil du bist die Bezahlung, dass du so viele Stunden damit verbringst. Das ist die Bezahlung. Und das ist nicht richtig für Kinder. Ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren ein ganz krasses Umdenken erleben.
Hoffentlich, ja.
Ich empfehle wirklich allen Menschen, sich damit zu beschäftigen. Ich finde diese Initiative, die heißt Smarter Start ab 14, ganz großartig. Und zwar sind das verschiedene Mütter, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, ich möchte meinem Kind das nicht geben. Ich sehe, wie schlecht das ist. Ich möchte meinem Kind eine normale Kindheit schenken, wo man um die Häuser zieht und spielt und Fahrrad fährt und so. Und die haben gesagt, das Schwierigste ist ja eigentlich, wir geben alle unseren Kindern ein Handy, weil wir nicht wollen, dass es Außenseiter ist. Und deswegen müssen wir uns zusammenschließen und sagen, hier, ich bin mit diesen 6 Eltern in deiner Klasse ein Zusammenschluss und wir entscheiden zusammen, dass ihr kein Handy bekommt. Und plötzlich bist du kein Außenseiter mehr. Und das Coole ist, du kannst dich dort auf dieser Seite registrieren, kannst deine Postleitzahl und deine Schule angeben. Und dann sagt es dir die anderen Eltern, die auch schon registriert sind.
Ach, geil.
Und dann kannst du dich mit denen in WhatsApp-Gruppen vernetzen.
Mega.
Und wenn das größer wird, dann haben wir echt eine Chance. Weil stell dir mal vor, in einer Klasse von 30 Kindern hätten 10 kein Handy. Dann wäre es schon nicht mehr so schlimm.
Ja. Ja. Ja, krass. Social Dilemma.
Super krasser Film, muss man unbedingt schauen. Ich fand das Buch Generation Angst von Jonathan Haidt auch fantastisch. Ich habe letztens einen Vortrag von einem Digitaltrainer, Daniel Wolf heißt der, gehört. Der geht an Schulen und macht einerseits Vorträge für Eltern und Lehrkräfte, damit denen mal klar ist, was da eigentlich alles passiert. Aber vor allem macht er in so ganz safe spaces Trainings mit den Kindern, wo er wirklich sagt, ihr dürft es mir sagen, ihr kriegt hier keinen Ärger. Keiner kriegt sein Handy weggenommen. Bitte erzählt es mir. Und was die Kinder da erzählen, ist, es bricht dir das Herz. Also, dass zum Beispiel 90% der Kinder mit Smartphone ihr Smartphone nachts entweder heimlich oder sogar völlig irgendwie erlaubt im Zimmer haben und stundenlang scrollen. Also er sagt dann eben, wie viele von euch haben schon mal bis 12 gescrollt? Alle heben die Hand. Wie viele von euch haben schon mal bis 2 gescrollt? Immer noch, 80% heben die Hand. Da sind Kinder, die haben wirklich nicht geschlafen, wenn sie in die Schule kommen, weil es so süchtig macht. Und die Eltern wissen es nicht. Und natürlich sagen sie es ihren Eltern nicht, weil sie natürlich irgendwie wissen, sie dürfen es nicht. Wir haben ein so suchtmachendes Gerät im Kinderzimmer erlaubt, ohne uns irgendwie damit zu beschäftigen, was das für Folgen hat. Und ja, es macht Spaß. Da sind ganz viele Sachen, die sind cool daran und die machen Spaß und die sind hilfreich und sinnvoll und so weiter. Aber Rauchen und Autofahren und so macht auch Spaß, in Anführungszeichen. Aber man muss es sehr bewusst tun. Und es gibt einen sehr, sehr guten Grund, warum es in unserem Land ab 18 ist, Alkohol trinken. Und gerade so kleine Kinder haben wirklich nichts mit einem, bei einem Handy verloren.
Was würdest du, Tabea, sagen zum Thema Selbstwertgefühl? Was kann man machen in dem Alter, um?
Also es gibt eine ganz, ganz tolle Studie, die von John Hattie. Der ist ein Neuseeländer, das ist ein Bildungsforscher, und der hat eine Metastudie gemacht. Aus tausenden Bildungsstudien hat er sozusagen das Extrat herausgenommen und herausgefunden, was eben wirklich gute Bildung und so weiter ausmacht. Und dann hat er sozusagen einen Katalog an Merkmalen gehabt und geguckt, bringen die was oder bringen die nichts. Und was zum Beispiel sehr wenig bringt, sind Hausaufgaben. auch zum Beispiel kleine Klassen bringen gar nicht so viel. Und was einen unfassbaren Effekt hat, auch messbar in dieser Studie, mit den allerhöchsten ist, wenn Eltern an ihr Kind glauben.
Pygmalion-Effekt.
Das ist so krass. Das kann man da messen. Das kann, ich glaube, für sich spüren kann das jeder. Aber man kann das wirklich wissenschaftlich beweisen. Und es geht nicht darum, dass du mit deinem Kind lernst im Sinne von, du musst ihm alles erklären und mit ihm da die ganze Zeit die Hausaufgaben machen, sondern es geht darum, hat dieses Kind einen Erwachsenen, der felsenfest an es glaubt. Und dieser unerschütterliche Glaube ist so da, und er kann durch keine 5 in Mathe und durch nichts und durch keinen Ärger machen und durch keine Strafarbeit und nichts kann da dran rütteln. Ich habe da zu Hause diesen Menschen oder diese zwei Menschen, bei denen ich mir sicher bin, die glauben an mich. Kennst du das Lied Zeugnistag von Reinhard May? Okay, wenn ihr hier aufhört, dann hört ihr bitte alle dieses Lied. Zeugnistag von Reinhard May. Reinhard May sagt ihr das?
Ja,
genau. Der, das ist ihm so ein Lied, und dann sagt er hat ein wahnsinnig schlechtes Zeugnis bekommen und hat gedacht, oh nein, 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 das kann ich jetzt meinen Eltern nicht sagen. Und dann sagt er, ich hätte nie gedacht, an so ein Versager zu sein. Und dann fälscht er diese Unterschriften von seinen Eltern und gibt es in der Schule ab und wird sofort überführt. Und dann kommt er zum Schulleiter, seine Eltern werden gerufen, und der Schulleiter sagt, schauen Sie mal, was Sie hier für einen Bengel haben, der das hier gefälscht hat. Und dann sagt seine Mutter, das ist meine Unterschrift. Ich habe gerade die Einkaufstaschen getragen, deswegen war meine Hand verkrampft. Der Vater sagt auch, nee, das ist ganz klar meine Unterschrift. Und sie gehen da aus diesem Büro, und dann singt Reinhard May so, dass egal was, er wünscht jedem Kind Eltern, die aus diesem Holze sind. Und ich muss immer weinen, wenn ich daran denke, diese Eltern, die sich einfach vor dieses Kind so gestellt haben und gesagt haben, ja, vielleicht kann es halt keine Musik und Erdkunde und Latein. So what? Das Leben ist so viel mehr. Es gibt so viele Berufe, für die man nicht Erdkunde, Physik und Latein braucht. Ja. Und es ist so egal. Und ich erlaube niemandem, meinem Kind seinen Selbstwert zu nehmen, nur weil es nicht diesem Lehrplan genügt oder nur weil es nicht so lernt, wie du erklärst. Vielleicht erklärst du auch schlecht. Ja? Ich wünsche mir so oft auch mal ein bisschen mehr Reflexion auch von Lehrern. So, hast du mal überlegt, ob du es vielleicht auch besser machen könntest? Ob du so ein toller Erklärer bist? Ob du eigentlich die modernsten Lernmethoden verwendest? Oder es vielleicht so machst, wie du es vor 30 Jahren gelernt hast? Also, ich kenne so coole Lehrer, und die wirklich, wenn die Kinder eine schlechte Note schreiben, dann fragen die sich, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch erklärt? Und deswegen an deine Followerin, egal was, glaub an dein Kind. Du kennst dein Kind am besten von allen. Du weißt, was in ihm steckt. Du hast gesehen, wie es sich von einem Baby, was nur auf dem Rücken liegen konnte, zu diesem Zauberwesen entwickelt hat, was es jetzt mit 9 Jahren bestimmt ist. Und deswegen, das ist von der Natur so gut gemacht, dass wir alle denken, unser Kind ist das Süßeste und das Tollste und das Lustigste und das Ideenreichste. Das hat die Natur extra so eingerichtet. Und behalte dir das, weil nämlich jedes Kind braucht so einen Menschen, der ihm so toll findet.
Ja, absolut. Danke fürs Teilen.
Gerne.
Wenn du dir vorstellst, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, erfülltes, glückliches Leben. Du hilfst noch ganz vielen Kindern und Menschen, besser zu lernen, einfacher zu lernen. Irgendwann in vielen, 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 vielen Jahren ist der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde dahin kommen und würde sagen, Caroline, heute ist der letzte Tag deines Lebens. Hier ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Und du kannst auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten aufschreiben oder drei Ratschläge. Wenn sonst nichts bleiben würde von all dem, kein Real, nichts, was würdest du aufschreiben?
Stellst du die Frage immer?
Mhm.
Hätte ich mich auch mal vor drauf vorbereiten können. Das erste wäre, die zwei wichtigsten Dinge im Leben sind deine engen persönlichen Beziehungen zu deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinen zwei, drei besten Freunden. Nimm dir für die Zeit viel Zeit. Und das zweite ist, du brauchst eine Arbeit, eine Tätigkeit, die auf dieses japanische Ikigai einzahlt. Also wo dein Können mit einem Nutzen, mit einem Sinn, mit etwas, wo du auch von leben kannst, zusammenfindet. Und diese Arbeit, die macht, die wird dir wahnsinnig viel geben und nach der musst du suchen und so don't settle for less, ja. Es ist wirklich wichtig für uns Menschen, dass wir eine gute Arbeit finden, weil wenn man eine gute Arbeit hat, dann gibt die einem Kraft.
Ja.
Und es ist auch wichtig, Geld zu verdienen. Wir leben in einer Welt, wo man Geld braucht, ja. Also da lange zu suchen, das wäre das Erste. Das Zweite wäre, glaube ich, Natur. Wirklich Natur. Da geh raus in die Natur. Verbring Zeit in der Natur. Sieh dich als Teil der Natur. Des Tages, der Nacht, der Bäume. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Gesundheit und Frieden zu finden. Und das Dritte ist, dass es immer wieder Momente geben wird, wo du denkst, es geht nicht weiter und wo du meinst, jetzt ist alles vorbei und dass die Kunst einfach ist, weiter zu gehen und weiter zu atmen und manchmal ist es nur der nächste Atemzug, den man aushalten kann und noch ein Atemzug und noch ein Atemzug. Und irgendwann merkt man, ich schaffe wieder 10 am Stück. Und irgendwann merkt man, ich hab's geschafft. Und es wird immer wieder diese Momente geben, wo man denkt, das kann ich nicht aushalten. Und das Besondere ist, wir können es doch aushalten. Aber wenn ich das in der Situation sage, dann fühlt sich das schrecklich an. Also jemand, der gerade jemanden verloren hat, dem kann ich nicht sagen, das wirst du überleben, das wird besser werden. Nein. Es fühlt sich jetzt gerade so schrecklich an, das kann ich nicht aushalten. Aber wirklich zu sagen, nur dieses Weiteratmen. Weiteratmen, weiteratmen, weiteratmen. Dann wieder in die Natur. Und dann wieder dran denken, meine engen persönlichen Beziehungen, die ich noch habe, und meine Arbeit sich widmen. Also es gibt diesen schönen Satz, if you feel helpless, help. Und der hat mir ganz oft in meinem Leben schon geholfen, weil ich mich schon oft so hilflos und schrecklich gefühlt habe. Und früher war das auch so, ich hatte einen grauenhaften Tag und alles war ganz schrecklich und dann hat es an der Tür geklingelt und dann kam ein Kind und ich habe mit dem gelernt. Und danach ging es mir besser. So, mir hat keiner geholfen. Ich habe jemanden geholfen. Und es wurde besser.
Ja. Danke von Herzen, Caroline.
Danke dir, dass danke du so einen schönen deinen Raum bereitstellst, wo man so tolle Gespräche haben kann.
Danke für dein Sein. Danke, dass du ja vor so vielen Jahren einfach deinem Ikigai gefolgt bist. Und auch wenn damals noch gar niemand dir gefolgt ist oder da außer dein Mann, der kommentiert hat, dass du dran geblieben bist und dass du da wirklich deinem Herzen gefolgt bist und dem, was, wo du wusstest, hey, das ist wichtig, dass ich darüber rede und dass du nicht aufgegeben hast und dass du einfach dieses Thema so nach vorne bringst, wo ja, was so ein kontroverses Thema ist, was ja auch nicht immer leicht ist, sich mit sowas nach vorne zu stellen. Ja, danke, dass du da diese Pionierin bist und dieses Thema einfach so in die Welt trägst. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.